Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forum GovTech Europe. Heute begleitet mich Matthias Spielkamp. Hallo, Herr Spielkamp. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier zu sein. Könnten Sie sich unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen? Wer sind Sie und wo kommen Sie her?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin einer der Gründer der Organisation Algorithm Watch und der Geschäftsführer. Ich selber komme aus dem Journalismus. Ich habe im Grunde genommen 20 Jahre lang als Journalist gearbeitet für alle unterschiedlichen Medienformen, also Radio, Fernsehen, Print, aber auch online, und habe dann mit Kollegen zusammen ein Online-Angebot gegründet zur Digitalisierung in der, ja, sagen wir mal, modernen Welt. Da ging es in erster Linie um Urheberrecht, um Persönlichkeitsrecht, um Access to Knowledge und so weiter. Und in gewisser Weise hat sich dann daraus vor ungefähr 6 Jahren die Idee entwickelt, Algorithm Watch zu gründen, also eine Organisation, die sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, wie denn automatisierte Entscheidungsfindungssysteme auf unsere Welt einen Einfluss haben. Und ja, dass es da eine Watchdog-Organisation geben muss, die sich das betrachtet.
Super, ist auch sehr spannend und Sie arbeiten ja direkt an der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft. Wie kamen Sie auf das Thema und was fasziniert Sie daran am meisten?
Ich habe mich schon lange mit der Frage beschäftigt, wie digitale Technologien die Gesellschaft verändern. Und da ich gleichzeitig Journalist bin, hat auch immer die Frage eine Rolle gespielt, wie verändert sich der Journalismus? Und in der Beschäftigung damit habe ich eine Konferenz und eine Workshop-Reihe, ja, kuratiert, sagt man heutzutage, also das Konzept dafür entwickelt und die Leute eingeladen, die Sessions mir ausgedacht, und eine davon handelte eben von Roboterjournalismus, also wie Journalismus automatisiert wird, und in einer anderen ging es um den Begriff Predictive Analytics, also ob man mit bestimmten Mechanismen Voraussagen darüber treffen kann, was passiert und ob man da als Journalist drauf auch reagieren kann. Und dann habe ich aber in der Beschäftigung damit festgestellt, dass ich tatsächlich diesen Einfluss von Algorithmen auf den Journalismus selber ziemlich langweilig finde, dass für mich das wichtige Thema eigentlich ein anderes war, nämlich welche Rolle kann der Journalismus haben, um die immer stärker fortschreitende Automatisierung von wichtigen Entscheidungen zu beobachten und da auch eine Kontrollorganisation zu sein. Ja, also wie man das eben kennt, der Journalismus als vierte Gewalt, als ein Watchdog der Gesellschaft. Und das hat mir schon immer am Herzen gelegen. Und da hat damals ein Kollege ein sehr wichtiges Paper veröffentlicht, Nikolas Diakopoulos, selber Journalist, aber auch Wissenschaftler. Der hat ein kurzes Paper geschrieben, das hieß Algorithmic Accountability Reporting on the Investigation of Black Boxes. Also wie man Algorithmen durch journalistische Methoden zur Rechenschaft ziehen kann und wie man eben diese Black Boxes untersucht. Und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich gehabt, denn der hat wirklich diesen Perspektivwechsel vorgenommen und hat gesagt, also Journalisten sollten sich damit beschäftigen, das zu kontrollieren. Und dann habe ich eben mit Kolleginnen und Kollegen zusammen eine Organisation gegründet, die auch teils journalistisch ist. Wir arbeiten als Algorithm Watch auch journalistisch, aber wir sind eben auch eine Organisation, die versucht, an der Entwicklung von Lösungen mitzuwirken, also bessere Regulierungsstrukturen und auch technische Entwicklungen. Aber dazu vielleicht dann später noch mehr.
Genau, wir wollen ja jetzt über Algorithm Watch auch ein bisschen im Detail reden. Sie sind der Mitgründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch. Mein Verständnis nach ein Think Tank, das sich zum Ziel gesetzt hat, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung zu betrachten und einzuordnen. Was macht Algorithm Watch genau und warum ist die Arbeit so wichtig?
Der erste Teil der Antwort ist, wir selber verstehen uns nicht als Think Tank. Das ist immer so ein bisschen unklar, was ist überhaupt ein Think Tank? Aber meiner Ansicht nach ist der wichtige Unterschied zu unserer Organisation, dass wir eine aktivistische Organisation sind. Das heißt, wir versuchen Einfluss zu nehmen auf die Politik. Jetzt gibt es durchaus Thinktanks, bei denen man sagen würde, die versuchen ganz massiv Einfluss zu nehmen auf die Politik, aber sie tun es auf andere Art und Weise. Also durchaus auch nicht immer, finde ich jedenfalls, seriös, indem sie etwa Studien von bestimmten Geldgebern bezahlt erstellen und dann so tun, als sei das unabhängige Wissenschaft. Aber auch die seriösen Thinktanks Die sagen jetzt nicht von sich, sie sind Lobbying-Organisationen. Wir sind aber eine Lobbying-Organisation. Das hört sich jetzt erstmal ganz furchtbar an, weil man Lobbying ja in erster Linie, also in einer bestimmten Community jedenfalls, als problematisch versteht. Ja, da gehen halt die Siemens und Googles und Daimlers dieser Welt hin und versuchen mit perfiden Methoden die Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und klar, das gibt es auch, ja. Aber wir sind eben der Einschätzung, dass es das auch zivilgesellschaftlich geben kann. Also nicht in einem Partikularinteresse, sondern wir behaupten ja, dass wir größere gesellschaftliche Interessen vertreten. Also dass die Autonomie von Individuen gestärkt und auch verteidigt wird oder auch das Gemeinwohl gefördert wird. Und zu diesem Zweck versuchen wir aber eben ganz konkret die Politik zu beeinflussen. Das heißt, wir machen Vorschläge dazu, wie bestimmte Gesetze etwa aussehen können, um die Kontrolle darüber zu behalten, wie solche automatisierten Entscheidungssysteme eingesetzt werden, wie sie besser gestaltet werden können, wie zum Beispiel noch andere, also Betroffene, etwa besser mitreden können bei der Entscheidung darüber, was eingesetzt wird und so weiter. Und da führen wir Gespräche mit Abgeordneten, mit Politikern, mit hohen Verwaltungsangestellten in Ministerien. Und deswegen würde ich eben schon sagen, diese Bezeichnung, die wir selber nutzen, wir sind eine Advocacy-Organisation, ja, ist schon wichtig für uns. Das ist schon wichtig für unser Selbstverständnis. Wir sind kein Think Tank.
Okay, und was macht die Arbeit wichtig?
Ja, also was wir tun ist, wir versuchen einerseits, weil wir sagen, dass wir in einem sehr komplexen Feld unterwegs sind, Erkenntnisse zu generieren. Ja, was heißt das jetzt? Ich versuche das am besten an einem Beispiel deutlich zu machen. Es gibt einen sehr wichtigen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zur Plattformregulierung, also zur Regulierung von Unternehmen eben wie Facebook und Google, auch von Amazon und anderen. Aber wir konzentrieren uns da auf die sozusagen Social Network Plattformen, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Dieser Gesetzesentwurf heißt Digital Services Act. Und der ist sehr komplex. Und da geht es darum, wie kann man dafür sorgen, dass wir besser in den Griff bekommen, was diese Plattformen mit unserer Gesellschaft machen, wie sie Kommunikation strukturieren und so weiter. Das ist aber schwer zu verstehen. Das hat rechtliche Aspekte, das hat technische Aspekte, das hat natürlich politische und aber auch soziologische Aspekte. Und da müssen wir, um wirklich verstehen zu können, wie man da am besten reguliert, müssen wir sowas wie Grundlagenforschung betreiben. Das hört sich jetzt an, als hätten wir hier ein Kernforschungszentrum. So ist das nicht gemeint. Aber Grundlagenforschung ist in dem Fall eben auch Rechtsanalyse oder auch soziologische Analyse, Medienanalyse. Welche Effekte haben Plattformen überhaupt auf die Meinungsbildung? Wenn sie bestimmte Effekte haben, die sich auch belegen lassen, wie kann man die steuern? Ja, und dafür arbeiten wir dann mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, üblicherweise von Universitäten. Es können auch andere Forschungseinrichtungen sein. Aber es sind eben sehr renommierte Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse versuchen wir dann abzuleiten, welche Forderungen wir denn an die Politik stellen sollten. Und daraus erarbeiten wir Positionspapiere und sagen folgendermaßen, auch hier nehme ich das konkrete Beispiel des Digital Services Acts, wir möchten, dass die Plattformen dazu verpflichtet werden, einen Zugang zu gewähren zu bestimmten Daten, die die haben, und zwar für Wissenschaftler, Journalisten und eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen, damit diese Akteure mithelfen können, dabei zu überprüfen, ob da was schiefläuft. Ja? Und jetzt in dem konkreten Fall glauben wir, dass wir da sehr erfolgreich gewesen sind. Wir waren zum Glück und selbstverständlich nicht die Einzigen, die so eine Forderung gestellt haben, sonst wäre sie sicherlich nicht aufgegriffen worden, aber wir waren eben ein wichtiger Akteur. Und diese Forderung hat dann eben auch den Eingang gefunden in den ersten Entwurf dieses Digital Services Act. Ob das am Ende dann zum Gesetz wird, das muss man jetzt in den ganzen Verhandlungen dann sicherstellen, aber das ist jedenfalls ein Beispiel dafür, wie wir arbeiten und wie sich das dann am Ende auch in der Welt niederschlagen kann. Und ich hatte schon erwähnt, zusätzlich dazu machen wir weiterhin journalistische Berichterstattung und wir versuchen auch mit anderen Projekten, wir haben jetzt gerade Datascope gestartet, vielleicht haben da auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer Lust mitzumachen, das findet man unter datascope.net, eine Plattform ans Netz gestellt, mit der wir versuchen, besser herauszufinden, wie YouTubes Empfehlungsalgorithmus funktioniert. Und um das zu tun, haben wir eine sehr komplexe technische Infrastruktur entwickelt, die dann dazu führt, dass Nutzerinnen und Nutzer ein Plugin oder Add-on auf ihrem Rechner installieren können. In dem Fall ist es eigentlich eine eigenständige Software, es ist nicht nur ein Add-on. Und über diese Software können sie Daten zur Verfügung stellen, mit denen wir dann versuchen können, besser herauszufinden, was passiert in dieser Blackbox.
Sie veröffentlichen unter anderem auch Studien. Vor kurzem haben Sie gemeinsam mit Mikkel Loy eine Studie veröffentlicht, Towards Accountability in the Use of Artificial Intelligence for Public Administrations. Können Sie uns einen kurzen Einblick in die Verwendung von KI im öffentlichen Sektor geben?
Ja, es gibt gerade auch bei der öffentlichen Verwaltung großes Interesse an KI-Anwendungen. Die Vorstellung ist eben, dass man Daten, die die öffentliche Hand hat, besser verwenden kann, um rauszukriegen, was ist überhaupt der Fall, wie können wir unsere Dienstleistungen verbessern, die Effizienz steigern und vielleicht auch idealerweise zu besseren Entscheidungen und zu einem besseren Service führen. Und wir sind auch der Ansicht, dass die Verwaltung das machen sollte. Es entsteht manchmal das Missverständnis, dass wir gegen den Einsatz von solchen Systemen wären. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, wir sind große Fans der Digitalisierung und wünschen uns gerade in Deutschland, dass die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung schneller vorankommt. Ich selber lebe ja in Berlin und ich habe zum Beispiel gerade gestern mal geguckt, wann bekomme ich einen Termin für eine Neuausstellung von einem Kinderreisepass und es ist unmöglich. Ja, also innerhalb der nächsten 2 Monate gibt es keinen freien Termin, aber die Terminvergabe geht nur über einen Zeitraum von 2 Monaten. Und das sind natürlich so Dinge, die sind jetzt erstmal trivial oder harmlos, aber zeigt natürlich auch nach außen, wie schlecht die Situation eigentlich ist. Das heißt, wir wünschen uns auch, dass das verbessert wird. Damit aber sozusagen nichts schief geht dabei, ist es wichtig, dass die öffentliche Verwaltung eben auch rechenschaftspflichtig ist und sich auch gute Gedanken darüber macht, wozu solche Systeme eingesetzt werden können. Es gibt viele problematische Einsätze und die findet man leider viel schneller als gut gelungene. In Deutschland zum Beispiel ist es ja so, dass Teil der Steuerprüfung, beziehungsweise nicht der Prüfung, so kann man das nicht sagen, sondern der Veranlagung, also der Bearbeitung von Steuererklärungen, dass das automatisiert passiert. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt jedenfalls meine aktuelle Einschätzung, das ist relativ unproblematisch. Und zwar deshalb, weil das Verfahren ja ist, man gibt seine Steuererklärung ab, dann bekommt man einen Steuerbescheid und wenn man jetzt der Ansicht ist, der ist nicht in Ordnung, dann kann man den überprüfen lassen und das würde dann in jedem Fall auch ein Mensch machen. Das könnte natürlich trotzdem problematisch sein, denn wie viele Leute gucken ganz genau auf ihren Steuerbescheid und verstehen den auch und wissen auch, wo dann was falsch ist. Und wenn da jetzt also massiv zum Beispiel Fehler auftreten würden, dann wäre das auch problematisch. Aber dass da zum Beispiel Diskriminierungsrisiken und dergleichen drinstecken, naja, ich weiß nicht. Das ist aus meiner Perspektive eher unwahrscheinlich. In anderen Fällen ist das aber sehr wahrscheinlich, dass diese Risiken sehr viel größer sind. Zum Beispiel, wenn eben solche Technologien dazu eingesetzt werden sollen, Sozialhilfebetrügereien aufzudecken. Ja, das ist etwa in den Niederlanden schon gemacht worden mit dem sogenannten Syri-System und dagegen ist eine Koalition aus zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgegangen und da hat dann am Ende auch das Gericht, das war ein erstinstanzliches Gericht, aber trotzdem sehr deutlich gesagt, dass das sogar gegen die Menschenrechtskonvention verstößt und hat also gesagt, dass das eingestellt werden muss. Wir sind deswegen der Ansicht, dass, wenn solche Systeme eingesetzt werden sollen, die Verwaltung das möglichst gut reflektieren sollte, was sie da tut, ob das angemessen ist und ob sie das, was sie erreichen wollen, auch mit den richtigen Mitteln und Zwecken erreichen. Und dafür haben wir diese Folgeabschätzung entwickelt. Ja? Impact Assessment auf Deutsch, Folgeabschätzung. Das ist im Grunde genommen ein zweiteiliger Fragebogen. In dem ersten Teil wird versucht, möglichst niedrigschwellig, also einfach rauszufinden, bringt das System, was da eingesetzt werden soll, bestimmte Risiken mit sich. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann wird es ein bisschen aufwendiger, denn dann tritt sozusagen ein zweiter Fragebogen in Kraft und Auf dessen Fragen soll halt die öffentliche Verwaltung dann auch Antworten geben, nämlich wie sie versucht haben, diese Risiken zu minimieren, also welche Vorkehrungen sie getroffen haben, aber durchaus auch, welche Modelle zum Beispiel ihren Annahmen zugrunde lagen. Und am Ende, idealerweise, wird dieser Transparenzbericht dann auch veröffentlicht, also wirklich der allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber zugänglich gemacht. Deswegen sind die Fragen auch so formuliert, dass da zum Beispiel nicht erwartet wird, dass Code transparent gemacht wird oder dass Zugriff auf Daten gegeben wird. Das ist sehr, sehr weitgehend und würde in der Praxis dann zu ganz viel Streit führen über Geschäftsgeheimnisse und Datenschutz und so weiter. Aber der Transparenzbericht sollte halt öffentlich gemacht werden. Und wenn die Verwaltung argumentiert, nein, der kann nicht öffentlich gemacht werden, nehmen Sie das Beispiel Finanzamt, ja, Steuerschätzung und Bearbeitung von Steuerbescheiden, da können Sie nicht alles transparent machen. Aber wenn das dann gegenüber der Öffentlichkeit nicht transparent gemacht werden kann, dann muss dieser Transparenzbericht einer Aufsichtsbehörde gegenüber verfügbar gemacht werden. Welche Aufsichtsbehörde das ist dann festzulegen. Das kann sektoral sein, ja, also in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn es um Medizin geht, dass dann eben eine medizinische Aufsichtsbehörde ist oder eine Aufsichtsbehörde für Medizintechnik. Und es kann in anderen Fällen aber auch sein, dass es zum Beispiel die Datenschutzbehörde ist oder wer auch immer. Und das Ziel, das wir damit verfolgen, ist, dass wir eben erstmal einen Vorschlag dafür erarbeitet haben, der wirklich praktikabel ist, der in der Praxis eingesetzt werden könnte. Wir haben den ja in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich erarbeitet und da haben wir den auch diskutiert mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung und haben versucht, das so zu machen, dass das auch wirklich eingesetzt werden kann und dass das nicht irgend so ein Wolkenkuckucksheim ist von Theoretikern, die keine Ahnung davon haben, wie Verwaltung tatsächlich funktioniert. Und wir diskutieren das auch weiter mit Angestellten der öffentlichen Verwaltung, um besser rauszukriegen, was könnte man da noch ändern und wie kann man das so praktikabel wie möglich machen.
Sie haben die Frage jetzt eigentlich schon teilweise beantwortet, aber wie können wir bessere Richtlinien für die ethische Anwendung von KI im öffentlichen Sektor schaffen? Ist das überhaupt möglich, so etwas wie ethische KI? Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin ganz klar der Ansicht, dass das möglich ist. Ich bin da manchmal ein bisschen erbsenzählerisch, aber aus guten Gründen. Ethische KI gibt es nicht, sondern es gibt nur den ethisch angemessenen Einsatz von KI, weil die KI selber keine Absichten hat, keine Intentionen und keinen freien Willen, kann die auch nicht ethisch oder unethisch handeln. Aber man kann KI so entwickeln, dass sie mit unseren Vorstellungen von einem ethischen Einsatz besser oder schlechter übereinstimmt. Und da bin ich eben ganz klar der Ansicht, dass das geht. Es gibt bestimmte ethische Grundwerte, auf die wir uns als Gesellschaft weitgehend geeinigt haben. Das wird dadurch deutlich, dass das auch an ganz vielen anderen Stellen Grundlagen sind für Gesetzgebung und eben auch für eine Art Konsens. Wir möchten zum Beispiel, dass solche Technologien, solche Systeme keinen Schaden anrichten, Schadensvermeidung. Wir möchten auch, dass Gerechtigkeit und Fairness erhalten bleiben. Wir möchten ebenso, dass die Autonomie des Einzelnen gewahrt wird und wir möchten idealerweise sogar das, was dann so ein bisschen künstliche Benefizienz genannt wird, dass der Einsatz dieser Systeme idealerweise auch noch gute Folgen hat, ja, also positive Auswirkungen hat. Und das sind vier Grundwerte, auf die wir uns weitgehend geeinigt haben. Also wir, damit meine ich jetzt wirklich insgesamt wir als Gesellschaft. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man das alles erreichen will, wie kann man das machen? Und deswegen haben wir eben auch in dieser Folgeabschätzung ziemlich viel Wert drauf gelegt, dass wir das begründen. Das heißt, aus diesen vier Grundwerten heraus begründen wir, dass um die zu erhalten, solche Dinge eben wie Accountability, also Rechenschaftspflicht, Transparenz, Kontrolle, Robustheit und so weiter folgen. Und dass die gewährleistet sein müssen. Und dann gibt es bestimmte Situationen, in denen man zum Beispiel sagen kann, ja, aber wir können ja nicht voraussehen, wie dieses System funktioniert. Richtig, Man kann nicht die Zukunft voraussehen und man kann gerade bei komplexen Systemen nicht automatisch übersehen, welche Folgen sie haben. Das ist nicht möglich. Darf man sie dann nicht einsetzen? Doch, man muss nur eben die entsprechenden Vorkehrungen treffen. Man muss sozusagen alles dafür tun, dass diese Grundwerte eingehalten werden. Und man muss auch in der Lage und bereit dazu sein, Veränderungen vorzunehmen, wenn sich zum Beispiel ergibt, dass irgendwas problematisch ist in der Praxis. Und dann können wir schon davon reden, dass es sich um einen ethischen Einsatz von solchen Systemen handelt in der Praxis. Und deswegen sage ich ja, auf jeden Fall, das geht. Aber es ist auf eine Art noch ein weiter Weg dahin, denn ich glaube, viele scheuen den Aufwand. Noch dazu ist einfach die Kompetenz an vielen Stellen nicht vorhanden. Ich weiß es ja selber, wir reden von hochkomplexen Zusammenhängen. Und da ist die öffentliche Verwaltung nicht immer gut, ja, sagen wir mal, positioniert, um das zu machen. Da müssen wir dran arbeiten. Und das ist jetzt auch nicht so gemeint, ja, da arbeiten ja nur verschnarchte Leute, überhaupt nicht. Wir arbeiten ja mit der, habe ich ja schon gesagt, öffentlichen Verwaltung zusammen. Wir machen zum Beispiel mit dem ÖFIT, mit diesem, ich glaube, sie nennen sich selber Think Tank für die öffentliche Verwaltung, gemeinsam eine Konferenz im Dezember. Piazza heißt die, zu der Frage, wie solche Systeme eben in der öffentlichen Verwaltung gut eingesetzt werden können und was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir wollen da kein Gegeneinander, sondern wir wollen da auf jeden Fall ein Miteinander.
Super. Also ich finde das auf jeden Fall gut, dass Sie dann auch mit anderen Akteuren zusammenarbeiten. Es ist ja im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, dass das in Deutschland dann auch quasi in der breiten Masse ankommt. Jetzt kommen wir schon zum letzten Teil unseres Gespräches. Eine etwas politischere Frage. Was halten Sie vom Konzept digitale Souveränität? Sind Sie der Meinung, dass wir in Europa uns mehr darum bemühen sollten, weniger abhängig von Technologien, die aus Drittstaaten kommen, zu sein? Oder sind Sie da eher kritisch gegenüber?
Ich bin da sehr ambivalent, sagen wir es mal so. Ich glaube, wie viele, die sich darüber Gedanken machen und Politiker, sind ja doch dann immer in der Situation, dass sie sehr eindeutige Aussagen treffen müssen. Ich meine, es gibt genug, die, würde ich mal sagen, zu wenig Ahnung davon haben, gerade von diesen Themen der Digitalisierung leider immer noch, aber diejenigen, die sich gut damit auskennen, und die gibt es selbstverständlich, sind natürlich in ihrer Rolle als Politikerin, als Politiker häufig sozusagen gezwungen, eine klare Positionierung zu beziehen nach außen, und da geht manchmal so, ja, die Differenzierung verloren. Was will ich damit sagen? Ich bin einerseits ganz klar der Ansicht, dass dieser Souveränitätsgedanke im Sinne von Nationalstaatlichkeit eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Ja, also es ist gut, dass es eine Globalisierung gibt. Es ist gut, dass es grenzüberschreitende Kooperationen gibt und so weiter. Das muss eher gestärkt als geschwächt werden. Noch dazu ist Souveränität so, also als Begriff, durchaus problematisch, dass wir etwa immer darauf hinweisen, wir brechen den runter aufs Individuum. Das heißt, wir sprechen dann eher von Autonomie. Wir haben zum Beispiel auch in einem unserer Projekte ein Digital Autonomy Hub gegründet. Ja, das ist eine so ein Netzwerk von Forschungsprojekten, die vom Forschungsministerium gefördert werden. Und da haben wir, obwohl das in der Förderlinie digitale Souveränität läuft, auf diesen Begriff verzichtet. Denn zum Beispiel in der englischsprachigen Welt wird der vollständig nicht verstanden im Sinne von Ermächtigung des Einzelnen, sondern wenn man da von Sovereignty spricht, dann ist es immer nur staatliche Souveränität und ist also sehr problematisch. Ja? Und deswegen sage ich ja, ich bin da ambivalent. Denn auf der anderen Seite bin ich durchaus der Ansicht, dass wir in Europa Anläufe machen sollten, eine andere Art von Digitalisierung zu ermöglichen und damit auch dazu beizutragen, dass wir unsere Grundwerte, die ich eben schon genannt habe, aber durchaus auch den von Solidarität und Ausgleich und Miteinander stärken können, indem wir auf sowas setzen wie Open-Source-Technologien und auch darauf setzen, dass wir zum Beispiel bestimmte Daten in unserer, sagen wir mal, eigenen Gewalt haben, um sie so zu regulieren, wie wir das für richtig halten. Also die Datenschutzgrundverordnung unternimmt ja diesen Versuch, zum Beispiel eben auch die europäische Wertewelt auf die ganze Welt auszudehnen. Und das wird von vielen auch als sehr problematisch gesehen. Ich kann das aus einer philosophischen Sicht auch vollständig verstehen. Das heißt, was wir ja tun ist, wenn wir sagen, also alle, die in Europa Geschäfte machen mit Daten von Nutzern, die sind auch dieser europäischen Regulierung unterworfen. Wenn man das mal umdrehen würde, dann wäre das so, wie zu sagen, also wenn jemand jetzt einen chinesischen Dienst nutzt, dann ist er automatisch auch den chinesischen Wertvorstellungen unterworfen. Das würden wir für absolut unangemessen und übergriffig halten. Und das ist jetzt ein hinkender Vergleich, weil natürlich wir der Ansicht sind, und das muss man auch, zu sagen, na, es ist was anderes, wenn wir einen demokratischen Rechtsstaat haben, als wenn wir den eben nicht haben. Und China hat den nicht. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Aber nur dieser Perspektivwechsel kann ja mal dazu beitragen, sich zu überlegen, ist das denn so angemessen, dass wir alle diesen europäischen Ideen unterwerfen wollen. Aber was damit ja versucht wurde, ist eben eine Kontrolle herzustellen, so dass eben wir aber auch nicht in der Situation sind, dass etwa US-Unternehmen mit unseren Daten das machen können, was die Amerikaner für angemessen halten, weil wir das vielleicht nicht für angemessen halten. Das ist ein schwieriges, schwieriges Problem. Und daher denke ich schon, dass wir viel Geld und auch Hirnschmalz investieren sollten in die Frage, wie können wir Technologieentwicklung und Systementwicklung dahingehend stärken, dass es eben mehr unserer Wertewelt entspricht. Ja, und da möchte ich aber auch nochmal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Es hat ja diese sehr, sehr erhitzte Diskussion darüber gegeben, meiner Ansicht nach völlig zu Recht, über Spionage und Überwachung. Und dann wurde immer mit dem Finger auf die Amerikaner gezeigt und zum Teil auch auf die Engländer und so weiter und gesagt, ja, das ist alles ganz furchtbar, was die machen. Das stimmt auch, das ist auch alles ganz furchtbar, was die machen. Vor allen Dingen eben, weil sie ja bestimmte Dinge mit Nicht-Amerikanern oder Nicht-Engländern machen, die sie ihren eigenen Landsleuten nicht zumuten. Und da entsteht natürlich ein Problem. Aber wenn man jetzt sagt, wir wollen zum Beispiel hier unsere eigene Cloud und dann werden die Daten nach den hohen europäischen Datenschutzstandards verarbeitet, ja, alles schön und gut. Aber die europäischen Geheimdienste haben dann trotzdem Zugriff darauf. Und darüber wird relativ selten gesprochen. Ja, und ob man das dann unter einer guten digitalen Souveränität betrachten sollte oder ob das nicht eher hochproblematisch ist, weil zum Beispiel die Aufsichtsgremien, die zuständig sind, dafür zu kontrollieren, was BND und Verfassungsschutz und so weiter machen, völlig unzulänglich sind und wir von einer, sagen wir mal, Geheimdienstaffäre in die nächste stolpern, weil diese Dienste offenbar völlig unkontrollierbar geworden sind. Das darf man bei der ganzen Diskussion auch nicht aus den Augen verlieren.
Ja, super spannender Punkt. Hatte ich bis jetzt auch in der Debatte noch gar nicht so oft gehört. Dementsprechend kann man sich da auf jeden Fall drüber Gedanken machen. Das Ganze ist jetzt auch direkt verbunden mit der letzten Frage unseres Gespräches. Wir erleben momentan eine relativ klare Spaltung in der digitalpolitischen Welt. Zwei sozioökonomische Modelle konkurrieren um die Führung der technologischen Sphäre. Wie sehen Sie die Zukunft der Geopolitik in Hinbetracht auf die Technologisierung unserer Gesellschaft und die wachsende Diskrepanz zwischen den Vereinigten Staaten und China? Und vor allem, was ist die Rolle der Europäischen Union, Europas in einer Welt, die aus zwei Polen besteht? Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren.
Ja, Sie stellen alle diese einfachen Fragen. Nein, es sind wirklich gute Fragen und sie treiben uns ja auch um. Und hier ist ja so ein bisschen auch dieses Narrativ dahinter des neuen digitalen Kalten Kriegs. Oder manchmal wird es auch schon auf die KI übertragen, ja, ist sehr ein AI Cold War. Und ich zweifle auch da aus unterschiedlichen Gründen. Einmal beziehe ich mich ein bisschen auf das, was ich eben schon gesagt habe. Es ist halt differenzierter zu betrachten. Wir können nicht einfach sagen, ja, da sind die Chinesen und denen muss man widerstehen, also müssen wir jetzt eine Art Koalition bilden mit den Amerikanern, um diesem Modell etwas entgegenzusetzen. Dafür ist das US-Modell ja viel zu problematisch. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, also ich spreche da jetzt mal zwei Empfehlungen aus. Einmal hat Friederike Kalteuner, die ist Fundmanagerin des European AI Funds, der vor kurzem gegründet wurde, hat einen Essay zu dieser Frage geschrieben, zu dem digitalen Cold War. Vielleicht gibt's ja Shownotes, in die wir das aufnehmen können. Und Zum anderen hat Joanna Bryson zusammen mit einer Kollegin, also Joanna Bryson ist Professor hier für Ethik und Digitalisierung an der Hertie School in Berlin, genau zu dem Thema ein Paper geschrieben, nämlich ist der ein AI Cold War. Und die versuchen in diesem Paper mit Empirie zu argumentieren und zu zeigen, dass diese Polbildung viel weniger ausgeprägt ist, als das häufig in der, sagen wir mal, Berichterstattung oder in der Diskussion darüber behauptet wird. Das heißt, diese Pole, China auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite und ganz schwach zwischendrin Europa, das sich dann quasi für ein Modell entscheiden muss, dem es sich anschließt, das stimmt so nicht. Es gibt sehr viel Patente, die angemeldet werden. Es gibt viele gute Köpfe in Europa, die an KI-Entwicklung arbeiten. Und da ist eine Riesendiskrepanz, das ist schon richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett abgehängt, dass wir komplett abgehängt wären und dann eben nur die Wahl zwischen Skylla und Charybdis haben an der Stelle. Die Friederike Kalteuner, die argumentiert eben genau so, dass die Welt zu komplex ist, als dass man jetzt sagen kann, ja, es gibt eben nur diese beiden Pole, die Interdependenzen sind zu groß und wir sollten viel mehr auf konkrete Aspekte schauen. Ja, also wo werden Daten hin übertragen, wie funktionieren dann zum Beispiel auch AdTech-Modelle und dergleichen mehr, um eine ja, differenziertere Betrachtung zu bekommen, als wir sind da jetzt zwischen diesen beiden Polen und wir müssen uns für ein Modell entscheiden. Und das unterstreiche ich eben selber oder unterstütze ich auch diese Ansicht. Wir müssen schauen, wie wir bei diesem Thema digitale Souveränität ja auch schon besprochen haben, müssen schauen, wie wir es schaffen, diese Digitalisierung so voranzutreiben, dass sie unseren Vorstellungen in Europa entspricht. Und das ist ja nicht zuletzt deshalb so schwierig, weil es keine europäische Vorstellung gibt, sondern selbst die EU hat 26 Mitgliedstaaten und das bildet ja noch nicht mal Europa ab als Kontinent. Der ist ja noch viel größer. Es gibt viele europäische Nicht-EU-Staaten. Und da von einer europäischen Auffassung zu sprechen, ist natürlich auch ziemlich gewagt.
Tatsächlich. Trotzdem beruhigt es mich, dass die führenden Köpfe in der Wissenschaft das Thema nicht ganz so gespalten oder polarisierend sehen. Das ist auf jeden Fall, was die Weltpolitik angeht, meinerseits sehr beruhigend. Leider haben wir keine Zeit mehr, Herr Spielkamp. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich fand es auch sehr informativ. Wollen Sie den Leuten abschließend nochmal einmal sagen, wo Sie Ihre Organisation und Arbeit im Internet finden können?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also wir haben unsere Website bei algorithmwatch.org, ist jetzt nicht ganz so einfach zu verstehen, aber wie die Algorithmen und Foodwatch. Und da finden Sie alle unsere Informationen, sowohl politische Positionen als auch unsere journalistische Berichterstattung.
Super, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Hat mich sehr gefreut.